Virtuell Virtuos. Der DKB-Podcast zur virtuellen Kunst.
Hallo Tina.
Hallo Tanja.
Finale.
Yes.
Also einerseits freue ich mich, andererseits bin ich auch ein bisschen traurig, denn es ist die letzte Folge der zweiten Staffel.
Allerdings, so geht es mir auch, aber wir haben so eine tolle Staffel wieder zusammen gemacht.
Ja, also ich finde es gut, wir müssen uns auch mal selber loben. Das ist auch toll, was wir gemacht haben. Aber es ist ja nicht nur die Leistung von uns beiden, sondern alle, die beim VR-Kunstpreis der DKB in Kooperation mit CAA Berlin beteiligt waren, haben natürlich ihren Teil an diesem Podcast geleistet und natürlich auch die Künstlerinnen und Künstler, die du dann in der Ausstellung Unleashed Utopias ausgestellt hast, die Ausstellung, die du kuratiert hast, im Haus am Lützowplatz.
Läuft noch bis 5. November.
Da sehen wir nochmal die Werke der 5 Stipendiatinnen und Stipendiaten. Und 3 von ihnen haben den 1., 2. und 3. Platz beim VR-Kunstpreis bekommen.
Richtig.
Trommelwirbel.
Trommelwirbel. Und zwar sind das Annan Fries. They hat den 3. Platz bekommen, Rebecca Merlitsch den 2. und Mohsen Hasrati den 1. Herzlichen Glückwunsch.
Wir sprechen in dieser Folge mit allen 3 Gewinnerinnen und Gewinnern über ihre Werke. Wir haben ja schon sehr ausführlich über die Arbeiten gesprochen, unter anderem in der letzten Folge, als du und ich, liebe Tina, in der Ausstellung waren, Unleashed Utopias. Warum hat denn die Jury sich jetzt für Posthuman Wombs von Annan Fries entschieden?
Ja, Tanja, dazu werde ich mal einen Teil des Jury-Statements vorlesen. Mhm. Und zwar, ich zitiere, einem gesellschaftlich hochrelevanten Thema widmet sich Annan Fries in der skulptural-performativen Installation Posthuman Wombs mit einem überzeugend immersiven Display. Unabhängig von binären Geschlechtervorstellungen eröffnen sich die Möglichkeit einer Schwangerschaft, erweiterte Formen von Care-Arbeit sowie posthumanistische Verständnisse von Körper und deren Grenzen. Gesetzt werden Impulse über gesellschaftliche Konventionen, Kunst hinterfragt tabuisierte Themen und überschreitet diese zumindest spekulativ, poetisch. Ja, und das ist wirklich so schön zusammengefasst, auch um was es in Annans Arbeit geht, dieses Poetische, dieses Spekulative, aber auch teilweise dieses Übertriebene, was so auch diesen immersiven Charakter ausmacht, der Arbeit. Und dann wirklich auch dieser Ansatz, dass es eigentlich hier um Gleichberechtigung, ein wichtiges gesellschaftliches Thema geht.
Dann hören wir mal direkt rein in unser Gespräch. Wir haben es aufgezeichnet mit Annan Fries. Ich freue mich, dass du da bist.
Hallo Tanja, hallo Tina, ich freue mich auch.
Hallo Annan.
Und herzlichen Glückwunsch zum 3. Platz beim VR-Kunstpreis. Applaus.
Ja, danke schön.
Wo treffen wir dich gerade an, Annan?
Ich bin jetzt gerade wieder zu Hause in Berlin, bin gerade zurückgekommen von einer kleinen Tour.
Als der 3. Preis vergeben wurde und dein Name angesagt wurde, kannst du dich noch erinnern, was dein erster Gedanke war?
Ich habe, glaube ich, einfach mich sofort gefreut, ehrlich gesagt. Und ich war auch ein bisschen froh, weil dieser Moment der Verkündigung, der ist ja eigentlich potenziell eher ein bisschen unangenehm. Ich war dann auch froh, dass sozusagen diese Spannung so schnell beendet war für mich.
In deiner Arbeit geht es ja auch um eine Utopie, und zwar um die Utopie, alle Menschen können schwanger sein und Kinder bekommen. Wie kam dir denn die Idee dazu? Erzähl mal so ein bisschen.
Ja, die Idee kam eigentlich durch meine eigene Schwangerschaft. Ich identifiziere mich als nicht binär, also nicht als weiblich. Weiblich ist sozusagen das Geschlecht, was mir zugeordnet wurde zur Geburt. Und mit dem identifiziere ich mich eben nicht so sehr. Das hatte auch ziemlich starke Auswirkungen auf meine Schwangerschaft und mein Erlebnis auch meines eigenen Körpers in der Schwangerschaft. Und ich habe mich in dieser Zeit der Schwangerschaft, also das ist sowieso emotional irgendwie eine komplexe Zeit und ich hatte viele Gefühle, aber ich hatte auch irgendwie stark das Gefühl, darin ziemlich einsam zu sein, in dieser Erfahrung der Schwangerschaft. Ja, und dass eben diese Schwangerschaft so stark gegendert und auch irgendwie so sehr stereotyp repräsentiert wird immer, das hat mich schnell gestört und daran habe ich mich dann so ein bisschen abgearbeitet und habe mich vor allem dann auch dafür interessiert, eben sozusagen eine philosophische Perspektive auf Schwangerschaft anzubieten oder auf schwangere Körper oder mich damit auseinanderzusetzen. Und da kam dann eben so diese Auseinandersetzung mit Posthumanismus oder posthumanen Perspektiven ins Spiel. Und ich habe mich eben gefragt, was bringt sozusagen ein anderes Körperverständnis vielleicht auch für ein Verständnis von Schwangerschaft und was bringt ein anderes Geschlechterverständnis auch für eine veränderte Perspektive auf Schwangerschaft. Und genau so hat das seinen Lauf genommen.
Du hast ja auch diese Ectobag entwickelt sozusagen, erdacht. Da musste ich sofort, das habe ich auch zu Tina gesagt, sofort an Katzenhaie denken. Ich habe das mal, glaube ich, im Sea Life Center gesehen, dass Katzenhaie, die haben so ihre Jungen in so kleinen Beutelchen.
Wirklich? Das wusste ich
ja
gar nicht.
Ah. Ach, das wusstest du gar nicht, das ist witzig. Nee, weil
das wusste ich nicht. Also ich war durchaus auch inspiriert von der Tierwelt in der Arbeit, nämlich gibt es auch eine so eine kleine Szene in dieser letzten pinken Welt, wo eine Person so ganz viele kleine Embryos durch den Bauch ausspuckt immer wieder, so ein Partikelsystem mit kleinen Embryos. Und das war tatsächlich inspiriert von Seepferdchen, wie Seepferdchen gebären, weil die gebären irgendwie 2000 kleine Seepferdchen aufs Mal so raus, die spucken so ihre Seepferdchen aus dem Bauch raus quasi. Sieht total toll aus.
Und was mir jetzt auch auffällt bei dem, was du erzählt hast, dass, was man ja auch oft so denkt von Kunstschaffenden, dass die Personen so ihre eigene Erfahrung, Gefühlsleben verarbeiten in ihrer Kunst. Sehe ich das hier bei dir auch ein Stück weit?
Ja, aber wirklich eigentlich nur so als Portal. Also es ging mir jetzt nicht darum, einfach nur meine Perspektive abzubilden, sondern es ging mir darum, aus meiner Perspektive zu starten und dann sozusagen anzufangen nachzudenken und zu gucken, okay, also wenn ich mich nicht repräsentiert fühle, dann fühlen sich bestimmt auch noch sehr, sehr viele andere Leute nicht repräsentiert. Mhm. Und wer ist das? Und dann habe ich mich auch dafür interessiert, sozusagen mit verschiedenen Menschen Interviews zu führen. Und es gibt bei Rosi Braidotti, das ist eine Philosophin, die mich begleitet, oder ich renne ihr hinterher vielleicht eher, eine ganz tolle Philosophin, bei der gibt es so eine Idee der Kartografie, also dass wir sozusagen eben in Abgrenzung zur humanistischen Perspektive, die ja total eng ist, dass wir sozusagen eher von der Kartografie ausgehen können und vielleicht eher denken, es gibt sozusagen, also alle Organismen, die jetzt gerade leben, haben sozusagen ihren eigenen Standpunkt auf dieser Kartografie und dann entsteht wie so ein Netzwerk zwischen diesen verschiedenen Perspektiven. Das hat mich irgendwie interessiert, so als Idee. Und natürlich die Perspektiven, die ich jetzt vorschlage in dieser kleinen Welt, die sind natürlich nur ein winziger Bruchteil, aber ja genau, es gibt sozusagen so diese Idee, dass sich eigentlich die UserInnen wie auch so auf so einer Kartografie bewegen.
Ja, das ist schön. Ich würde gerne noch auch auf die Personen zu sprechen zu kommen, die in deiner Arbeit Eingang finden. Du hast ja in einer der ersten Szenen diese Instagram-Accounts, auf denen du über Schwangerschaft und nicht-binäre Schwangerschaft auch also das Thema vorstellst anhand dieser verschiedenen Instagram-Accounts, und da würde ich gerne wissen, wie du diese Person auch ja gefunden hast und um was es da konkret geht.
Ich habe die Menschen tatsächlich durch eine Social-Media-Recherche gefunden, die meisten von denen. Also die sind sozusagen, die waren für mich mehr oder weniger zugänglich in meinem erweiterten Umfeld annäherbar, sage ich jetzt mal. Aber ich habe mich einfach dafür interessiert, verschiedene Menschen zu finden, die eben künstlerisch oder aktivistisch oder beides im weitesten Sinne mit dem Thema Schwangerschaft verbunden sind. Zum Beispiel gibt es eine Person, die ist als Aktivistin tätig und benutzt einen Rollstuhl und berichtet ganz viel davon, wie ist das Leben als Mutter sozusagen mit Rollstuhl. Und dann gibt es eine Perspektive von einer Person, die hat Endometriose zum Beispiel und hatte dann trotzdem eine Schwangerschaft. Ja, so verschiedene Perspektiven haben mich eben interessiert. Und dann habe ich die Leute angefragt, ob ich Interviews führen darf und dann im nächsten Schritt sozusagen, ob ich ihre Körper ausleihen darf auf eine Art oder kopieren und dann schwanger machen, was auch für viele eben eine lustige Erfahrung war, so Manche von den Körpern habe ich sozusagen virtuell geschwängert, die waren vorher noch nie schwanger. Ja. Und andere Körper habe ich virtuell geschwängert, die wurden dann wieder schwanger. Und eine Person hat auch gepostet auf Instagram, I am re-pregnant. Das fand ich auch ein super Ausdruck.
Gibt es was, von dem du sagst, das hat dir besonders viel Spaß gemacht bei der Entwicklung deiner Arbeit?
Eigentlich war der ganze Prozess total toll für mich, weil es ist ja meine erste Virtual Reality Arbeit und meine zweite Arbeit mit einer Game Engine. Und das ganze Arbeiten mit Game Engines ist für mich sowieso wie so ein bisschen so a dream come true in terms of künstlerischer Prozess, weil es für mich einfach wahnsinnig viel Sinn macht, in Game Engines zu arbeiten und eben so, so viel Einfluss zu haben auf den Designprozess. Das an sich war rein ästhetisch für mich eine tolle Erfahrung und die Lernkurve war auch extrem steil, weil eben das ist die erste Virtual Reality Arbeit. Das heißt, ich habe auch zusammen mit meinem Team so richtig viel Grundlagenforschung gemacht. Was ist cool an Virtual Reality? Was kann das überhaupt? Was wollen wir davon? Was für eine Ästhetik soll das haben? Ja, aber dann auch schon so diese Zusammenarbeit eben mit diesen Post-Humans, mit den Menschen, die ich interviewt und gescannt habe. Das war auch ein total toller Teil der Arbeit, weil ich das Gefühl hatte, ich kann mit Menschen zusammenarbeiten, auch total unabhängig von Standorten geografischen. Also zum Beispiel Kübra Uzun ist eine Künstlerin in Istanbul, die hat mit FreundInnen zusammen selber ihren Körper gescannt mit der App, die ich ihr geschickt habe. Mhm. Und so sind irgendwie total tolle Verbindungen entstanden auch. Und ich fand es irgendwie an sich auch als Arbeitsweise toll und inspirierend, ja.
Du hast gerade davon gesprochen, dass deine erste VR-Arbeit war. War das die größte Herausforderung oder gab es generell eine größte Herausforderung?
Es ist ein bisschen kompliziert, weil mein Arbeitsprozess ist ein sehr langer Prozess, weil nämlich Post-Human Wombs wie so das Kind einer anderen Arbeit ist, nämlich Virtual Wombs. Mhm. Und Virtual Wombs ist ein Hybrid aus Live-Performance und Virtual Reality. Also die allererste Iteration dieser Arbeit ist sozusagen eben, war eigentlich eine Live-Performance, die wir zusammen mit dem Hau gemacht haben in Berlin. Und dieser Prozess an sich hat schon total viele Herausforderungen mit sich gebracht. Wie können wir sozusagen für 20 Zuschauende gleichzeitig die VR-Headsets bespielen, ohne dass die Leute an Kabeln hängen? So diese ganzen logistischen Fragen waren total wichtig. Und dann überhaupt auch, ja, so zusammen mit dem Developer Ambrosch Ivanjosch haben wir uns in Unity rumgetastet. Und also wir mussten überhaupt auch erst verstehen, was können wir eigentlich alles mit der Software machen, weil eben, wie gesagt, die Lernkurve ziemlich steil war.
Wenn du jetzt deine Arbeit nochmal ausstellen würdest, gibt es was, was du anders machen würdest jetzt?
Wenn ich die Arbeit jetzt nochmal neu machen würde, dann würde sie bestimmt ganz anders aussehen, weil sich ja auch mein Diskursverständnis immer stark verändert und ich auch gerne immer an Dingen weiterarbeite. Deswegen, also für mich ist es auch immer interessant, auf meine Arbeiten so ein bisschen zurückzugucken und zu sehen, was war sozusagen da mein Diskursstand und mein Mindset. Nee, ich würde eigentlich nicht unbedingt jetzt was per se anders machen. Ich glaube, es ist vieles am künstlerischen Arbeiten ist sozusagen eine Ressourcenfrage. Also wie viel Zeit habe ich eigentlich für meine Entwicklung? Und ich bin so eine Person, ich könnte auch unendlich an etwas weiterarbeiten. So. Also mich würde vielleicht eher interessieren, wenn ich noch viel mehr Zeit gehabt hätte, wie würde die Arbeit dann aussehen? Ja, weil ich habe zum Beispiel jetzt, denke ich gerade an Rebecca Merlitschs Arbeit, die ist ja total extended. Ne? Rebecca hat irgendwie 47 Leute gescannt und ich 6. Und klar, hätte ich mehr Zeit gehabt und Ressourcen, könnte ich mir schon auch vorstellen, dass mein Mikrokosmos sozusagen noch wachsen könnte. Mhm. Oder dieses Ektoberg hast du ja auch angesprochen und auch diese Idee des hackbaren Körpers an sich, wie ich damit weiterarbeiten kann, da habe ich total viele Ideen auf jeden Fall. Also, ja.
Apropos Ideen, was sehen wir denn als nächstes von dir?
Ja, ich arbeite gerade an einer hybriden Performance, RIP Resurrect in Peace heißt die. Da arbeiten wir mit Unreal Engine und mit Vive-Trackern, also mit Motion-Tracking-Devices auf der Bühne und das ist sozusagen eine hybride Arbeit zwischen Tanz und eigentlich großer Videoinstallation. Ich komme jetzt gerade von der Tour zurück, also die haben wir jetzt gerade in Basel gezeigt, in der Schweiz. Und diese Arbeit, die beschäftigt sich mit einer ausgestorbenen Taubenart, der Wandertaube, und ist sozusagen so eine Art Beerdigung für diese Taube, weil ich mich dafür interessiere, wie können wir eigentlich trauern für Tiere, die ausgestorben sind und die wir auch ausgerottet haben selber. Mhm. Also ich interessiere mich sozusagen für Interspecies Grief. Und diese Arbeit möchte ich jetzt eben als nächstes gerne in eine VR-Arbeit übersetzen oder vielmehr weiterentwickeln. Das ist jetzt mein großer nächster Plan.
Ja. Dann sind wir gespannt und freuen uns drauf, diese Arbeit dann als nächstes hoffentlich von dir sehen zu können. Ja. Es war mir ein großes Vergnügen, mit dir auch mal persönlich zu sprechen, Anna. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank dir auch, Tanja, und dir auch, Tina.
Vielen Dank, Anna.
Ciao.
Ciao, ciao.
Von den Posthuman Wombs kommen wir jetzt zu Glitch Buddies. Das ist nämlich der zweite Preis und die Gewinnerin ist Rebecca Merlitsch. Tina, was war denn jetzt ausschlaggebend für die Jury, den zweiten Platz an Rebecca Merlitsch zu vergeben?
Auch hierfür lese ich wieder einen Auszug aus dem Statement der Preisjury vor. Rebecca Merlitschs Arbeit hat die Jury vor allem durch den Einsatz der unterschiedlichen Technologien begeistert und ihre überzeugende Verortung als Installation im Raum. Das im Zentrum stehende Videospiel lädt zur Immersion in eine Welt ein, die von virtuellen Statuen bevölkert ist, die alle einen Bezug zu realen Körpern und selbstgeschriebenen Geschichten besitzen. Die aus 3D-Scans gewonnenen Avatare von Glitch Buddies repräsentieren eine diverse Gesellschaft, die frei von Konventionen und Zwängen ist, wozu die geschlechtliche Binarität und gesellschaftliche Hierarchie zählen. Also auch hier nochmal wirklich der Fokus auf eine diverse Gesellschaft und natürlich auch mit der Frage verbunden, wie wollen wir in Zukunft leben, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben, und das natürlich nicht nur im Metaverse, sondern auch in der physischen Welt.
Da bin ich auch sehr gespannt, was Rebecca uns über ihre Utopie erzählt. Rebecca Merlitsch, schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo, danke für die Einladung.
Hallo Rebecca.
Und herzlichen Glückwunsch natürlich zum zweiten Platz beim VR-Kunstpreis der DKB in Kooperation mit CAA Berlin. Applaus, Applaus.
Vielen Dank.
Wo bist du gerade?
Genau, ich bin gerade in Wien.
Schön.
Ich habe eine neue Stelle als Senior Scientist an der Akademie angefangen, seit 1. Oktober.
Wow.
Wow. Genau. Da auch nochmal herzlichen Glückwunsch, Mensch.
Ja, danke.
Ein Erfolg nach dem nächsten. Wahnsinn. Wenn du nochmal zurückspulst und dich zurückerinnerst an die Preisverleihung, kannst du dich daran erinnern, was war dein erster Gedanke, als dein Name gesagt wurde?
Also ich konnte es ehrlich gesagt nicht glauben. Vor allem, ich habe auch keine Dankesrede vorbereitet, weil ich nicht wirklich davon ausgegangen bin, einen Preis zu bekommen. Und ich war, glaube ich, einfach sehr überwältigt, auch dass es der zweite Platz ist. Hat mich natürlich sehr gefreut und dass das Projekt auch so viel Anklang gefunden hat.
In deiner Arbeit geht es ja auch um eine Utopie. Und ich fasse das mal so zusammen, um die Utopie, dass auch das Metaverse aus ganz diversen Charakteren besteht. Mhm. Wie kam dir denn die Idee dazu?
Die Grundidee meines Schaffens ist, kollektiv zu arbeiten und wie man auch als Künstlerin, wo man ja doch sehr oft auch dann als Einzelperson für ein Projekt stehen kann, co-kreativ und inklusiv mit ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten kann. Und ich glaube, das war für mich sehr wichtig, auch da Arbeitsweisen zu finden, ein Projekt auch gemeinsam zu entwickeln. Obwohl man sich natürlich dann in den einzelnen Ausstellungskontexten ja natürlich als Künstlerin präsentiert. Aber ich glaube, für mich war es wichtig, auch anderen Künstlerinnen und Künstlern, die vielleicht nicht so die Privilegien haben, meine Kanäle zur Verfügung zu stellen, sich zu repräsentieren.
Ich erinnere mich, als ich mit Tina in der Ausstellung war, dass mir da gleich aufgefallen ist, oh, da ist aber viel Technik bei Rebecca. Gibt es da etwas, bei dem du sagst, bei deiner Arbeit, das hat dir ganz besonders viel Spaß gemacht?
Ich glaube, was mir am meisten Spaß gemacht hat, war also der ganze Prozess des 3D-Scannens und die Zusammenarbeit mit den nun 59 Protagonistinnen. und eigentlich auch die Konversationen zu führen, wie man im Digitalen dargestellt werden kann und was es alles für Möglichkeiten gibt. Und da war mein Hintergrund natürlich auch mein Studium, wo ich auf digitale Produktionsweisen spezialisiert war und dann technologischen Fortschritt auch anders weitergeben konnte oder auch diese Möglichkeiten so breit gefächert auch erklären konnte, damit die Protagonistinnen auch wussten, was ist alles möglich, was können sie sich alles aussuchen, wie sie dargestellt werden können, durch mich natürlich. Hm. Und ich glaube, das war so der Faktor, der mir am meisten Spaß gemacht hat und natürlich das Reisen, dass man auch unterschiedliche Protagonistinnen hat aus unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Kontinenten. Und ich glaube, sich darauf einzulassen und auch auf Diskussionen einzulassen, hat mir am meisten Spaß gemacht bei dem Projekt, genau.
Und wie wollten die ProtagonistInnen dargestellt werden? Also gab es vielleicht auch sowas wie einen gemeinsamen Nenner?
Ja, oft war es auch natürlich, habe ich Vorschläge gemacht, weil man ja ad hoc auch nicht ungefähr weiß, was möglich ist. Aber zum Beispiel mit Marie-Louise Lehner gab es in unserer Diskussion oder in unseren Workshops, die ich organisiert habe, um über unterschiedliche Game Scenes zu sprechen, auch die Idee einer, es war fast, glaube ich, Maries Frage, könnte man theoretisch auch eine begehbare Busenlandschaft bauen? Also ich habe ja so gefragt, als wäre es nicht wirklich möglich. Oder als wäre das, und dann habe ich natürlich gesagt, ja, natürlich. Und dann ging es weiter, können die auch wackeln, haben die unterschiedliche Hautfarben. Und dann haben wir das so zusammen auch entwickelt. Und die Szene hat mir natürlich besonders viel Spaß gemacht. Und dann auch im Hintergrund dazu, nimmt man Brüste, die modelliert sind, macht man die oder gibt es vielleicht Personen, die es zur Verfügung stellen, ihre Brüste zu scannen und aus realen Brüsten diese Brustlandschaft zu bauen. Und im Endeffekt, so ging es um, bei jeder Szene gab es dann irgendwie diese Momente von auch absurden Architekturen, sage ich jetzt mal, wo man gar nicht das Gefühl hat, dass das möglich ist, aber was dann eigentlich durch ja, Game Engines und 3D-Programme natürlich alles möglich ist, soweit ich das natürlich umsetzen kann. Also meine, ja, ich lerne jeden Tag dazu und meine Skills sind da auch limitiert, aber ich habe ihnen quasi zur Verfügung gestellt, was ich alles kann und auch Sachen umgesetzt oder recherchiert, wie sie umsetzbar sind und habe sehr viel dazu gelernt auch, was jetzt technische Skills angeht.
Gab es denn da auch wirklich Herausforderungen, beziehungsweise worin lagen für dich die größten Herausforderungen bei Glitch Buddies?
Ich glaube, die größte Herausforderung für mich war, weil ich auch was schaffen wollte, wo alle Protagonistinnen mit dem Resultat auch zufrieden sind oder es quasi auch unterschreiben können, dass sie noch immer dabei sein wollen. Und ich glaube, das Erarbeiten eines DarstellerInnen-Vertrags war für mich vielleicht eine Schwierigkeit. Es war angelehnt eben an einem ganz normalen SchauspielerInnen-Vertrag, der mich sehr schockiert hat im Endeffekt, weil man zum Beispiel in der Schauspielkunst auch sehr viel dann gibt oder aufgibt und der wurde dann eigentlich umgeschrieben, sodass sich alle wohlgefühlt haben auch. Ja, also im Endeffekt waren alle bisher sehr zufrieden mit ihrer Repräsentation und das hat mich, glaube ich, dann auch im Endeffekt sehr gefreut, aber es hat mir auch sehr viel, ich würde sagen, sehr viel Gedanken bereitet, ja.
Ah, spannend. Denn oft heißt es ja, ne, man kann es nicht allen recht machen, aber dir ist es gelungen.
Ja, auf jeden Fall, was ich finde, was ich unbedingt anbieten will, auch in Zukunft, dass man immer über jegliche Bedenken auch immer sich melden kann, sprechen kann. Ich versuche, alle immer auf dem Laufenden zu halten, wo die Arbeiten gezeigt werden, in welchem Kontext. Und ich glaube, das wird mir auch weiterhin bei dem Projekt wird es der Fall sein.
Wenn du deine Arbeit nochmal machen würdest ja, oder nochmal ausstellen würdest, ja. Gibt es etwas, das du jetzt anders machen würdest?
Nein, also ich denke, ich habe jetzt eine Arbeitsweise für mich gefunden, wie ich ko-kreativ und inklusiv mit anderen Personen zusammenarbeiten kann. Und das war ein langer Weg, auch mit vielen, ich sag mal, auch Fehlern meinerseits, aber auch viel positives Feedback eben. Und ich glaube, es ist eine Art von Produktionsweise, die ich auch gern weitergeben möchte, die ich auch meinen Studierenden jetzt weitergebe, dass man dieses Projekt ohne die 59 Protagonistinnen wäre überhaupt nicht möglich und wäre dann vielleicht auch viel heterogener in der, sage ich mal, auch künstlerischen Ausdruck. Und was ich an dem Projekt sehr gern mag, was mich auch am Anfang so überrascht hat, dass es so farbenfroh und unterschiedlich ist. Aber was natürlich auch der Fall ist, weil im Endeffekt habe ich nicht nur ich an dem Projekt gearbeitet, sondern der Input kam von ganz vielen unterschiedlichen Personen. Und ich glaube, das hat mir eigentlich immer sehr gefallen. Und ich versuche das auch jetzt in zukünftigen Projekten teilweise so zu arbeiten. Vielleicht nicht in dem Ausmaß, weil es ja doch sehr arbeitsintensiv ist dadurch. Aber ich muss sagen, ich bin nach wie vor sehr begeistert von der Arbeit, was im Endeffekt dabei rausgekommen ist, weil für mich war es ehrlich gesagt gar nicht klar, was danach auch passieren kann. Und es war als Film auch angesetzt, als Kurzfilm. Und dass jetzt auch eine VR-Arbeit, eine Augmented Reality-Arbeit, ein Game eben so parallel auch ausgestellt werden kann, das war überhaupt nicht angedacht. Und so in diese Richtung hat es sich entwickelt. Und ich glaube, das würde ich gern bei anderen Projekten auch beibehalten. Ich glaube, ich würde ehrlich gesagt nichts anders machen.
Ja, das ist doch auch schön. Du hast gerade von anderen Projekten gesprochen. Das nehme ich mal als Stichwort für meine nächste Frage. Was steht denn als nächstes an bei dir? Woran arbeitest du? Was können wir als nächstes von dir sehen?
Ich arbeite gerade mit einem kroatischen Künstler zusammen, mit dem ich schon mal zusammengearbeitet habe, mit Jelko Beljan. Und ich würde sagen, er ist eher in der Richtung Craft tätig, also gar nichts mit Technologie. Und mit ihm zusammen arbeite ich gerade an einem Fußballspiel, was als interaktive Installation in einem Fußballtor im Museum für zeitgenössische Kunst in Zagreb ausgestellt wird nächste Woche. Und da habe ich auch sehr viele Produktionsweisen, die ich bei Glitch Bodies gelernt habe, auch wieder mit einbringen können. Und im Endeffekt haben wir mit interessierten Personen gearbeitet, die sich 3D-scannen haben lassen, um FußballspielerInnen in unserem Spiel zu werden.
Sehr cool.
Haben wir nicht auch nächstes Jahr WM, EM, ich weiß es gar nicht, 2024?
EM müsste sein. EM, also wir haben das Projekt schon während Katar so als, ja, als provokatives Projekt, ja, als Idee gehabt und haben jetzt erstmal eine Zeit gebraucht, um ein bisschen an Projektförderung zu bekommen. Ja, es ist, die Produktionsweise ist sehr ähnlich. Natürlich gibt es dort ganz klar nicht so viel Game-Architekturen wie bei Glitch Bodies, aber dann andere Optionen, zum Beispiel, ich werde dann so 3D-Scan-Workshops machen, wo Personen kommen können, die Teil vom Spiel werden wollen, die dann bei anderen Ausstellungen mit dabei sind und wo sich das Game auch so immer weiterentwickelt und wo es eigentlich keine finale Version gibt.
Auch sehr schön.
Rebecca, es war mir ein Vergnügen, dich als Gewinnerin hier im Podcast zu haben. Vielen herzlichen Dank und viel Erfolg auch mit deiner nächsten anstehenden Arbeit.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Rebecca. Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss. So, und damit kommen wir zum ersten Preis beim VR-Kunstpreis der DKB in Kooperation mit CAA Berlin. Und der ging an Mohsen Hasrati für seine Arbeit Fault Project Non-AI. Tina, was war denn ausschlaggebend für die Jury, dass der erste Preis an die Arbeit von Mohsen ging?
Ja, also die Jury hat Folgendes gesagt. Die Arbeit verknüpft auf herausragende Weise unterschiedlichste Bedeutungs- und Realitätsebenen. Spekulativ spirituelle Dimensionen des Technischen mit historischen Mythen aus der persischen Kultur. Die Aktivierung des Rezipierenden durch Echtzeitprophezeiungen, die über ChatGPT kommuniziert und per Augmented Reality auf einen Screen in den Raum projiziert werden, verbindet polysensuelle Elemente von sprudelndem Wasser und Augmented Reality. In der Installation oszilliert der Blick zwischen der Vergangenheit und der Zukunft und wirft Fragen zu dystopischen Momenten und gesellschaftlich-poetischen Utopien auf. Mohsen Hasrati schenkt den Betrachtenden poetisch-hoffnungsvolle Prophezeiungen und neue Sichtweisen auf die Welt. Also das ist wirklich so ein schönes Jury-Statement, was ja auch die Elemente, die ich eben schon genannt habe, auch nochmal aufgreift und auch nochmal betont, wie poetisch eigentlich diese Arbeit ist. Ja, das Wort polysensuell steckt ja auch da drin. Also das bedeutet, dass verschiedene Sinne angesprochen werden. Wenn man im Ausstellungsraum ist, hört man das Wasser plätschern von einem echten Brunnen, der im Ausstellungsraum steht und den man auch selber aktiviert. Und dann kommt man in die VR-Arbeit und hört auch Wasser plätschern und hört metallische Geräusche von diesen dystopischen AR-Monstern, die im Raum stehen und wie so Blechmonster aussehen und solche Geräusche machen. Also es ist ja schon eine sehr vielschichtige Arbeit.
Wir haben mit ihm auf Englisch gesprochen, aber Tina, du bist so nett und übersetzt seine Antworten, damit alle mitbekommen, was Mawson Spannendes zu erzählen hat.
Na klar.
Mawson Hasrati, hallo, schön, dass du da bist. Welcome.
Hello, Mawson.
Yeah, thank you so much. Yeah, I'm so glad. Like such a huge pleasure for me to like get this prize and taking part of that amazing exhibition. Thank you so much.
Mawson ist sehr happy über den Preis, dass er ihn gewonnen hat und freut sich sehr.
Mawson, wo bist du gerade?
Right now I'm in Barcelona. Actually, tomorrow afternoon will be the opening of our new exhibition in CCCB. Yeah, I'm a part of like a group exhibition Espronceda Gallery.
Also Mawson ist gerade in Barcelona. Er ist Teil der nächsten Ausstellung von CCCB im Espronceda, Zentrum für Kunst und Kultur in Barcelona. Ein ganz, ganz toller Ort auch.
Mawson, du hast ja gerade schon gesagt, dass du dich freust über den Preis. Kannst du dich erinnern? Was war dein erster Gedanke, als dein Name gesagt wurde?
Oh, wow. Yeah, it was like really, really surprising. Yeah, I mean, for some moments, I really couldn't believe. Because, yeah, definitely all other artists are great and our works was really great or is really great already.
Ja, also Mawson, ja, war total überrascht. Er konnte es fast gar nicht glauben, weil alle Arbeiten von allen KünstlerInnen in der Ausstellung natürlich wirklich großartig geworden sind.
Du bist so bescheiden, das ist so schön.
That's true, like really.
In deiner Arbeit geht es ja auch um eine Utopie, um die Utopie, wie können wir KI, also AI nutzen, um damit unter anderem ja, Kulturgeschichte darzustellen oder auch Traditionen am Leben zu erhalten. Wie kam dir die Idee dazu?
Actually, I mean, it comes from my hometown, Shiraz, which like we have this tradition of bibliomancy or like fortune telling with Hafiz poetry, which I really love and I'm really interested to see like people believe in it or like doing this kind of tradition.
Die Idee kommt aus Mawsons Heimatstadt, Shiraz im Iran. Das ist auch die Heimat des bekannten Dichters aus dem 15. Jahrhundert, Hafiz. Und Mawson beschäftigt sich sehr viel mit Hafiz. Und ich erzähle vielleicht mal kurz die Bibliomantie, das, was Mawson angesprochen hat. Und zwar bedeutet das, dass man mit Hilfe von Versen aus Hafiz Gedichten vor Ort in Shiraz Weissagung erhält. Also man geht den Geburtsort von Hafiz und dort gibt es Menschen, die kleine Körbe haben mit Versen, mit Zetteln auf die Verse geschrieben werden oder wurden von Hafiz und dann gibt es Wellensittiche, die ganz zufällig diese Notizen rauspicken aus diesem Körbchen und dann den Menschen überreichen, die Rat suchen in diesen Zetteln, die eine Vorhersage, einen Rat für ihre eigene Zukunft wollen. Und das ist die Tradition, auf die sich Mawson bezieht.
And then, like, what I was thinking about, like, was that, because I read some books and I see some people who really believe in this tradition and, like, generally in, like, doing fortune telling with a, like, with a poetry book. And I was thinking, like, how an artwork could be really helpful or how artwork could really help someone to decide about something or like, you know, making, like solving a solution, solving a problem or something like that.
Ja, und dann hat Mawson eben weiter überlegt, hat sich näher mit dem Thema beschäftigt und dann Überlegungen angestellt, wie kann ein Kunstwerk eigentlich Menschen helfen, eine Entscheidungshilfe bieten für persönliche Fragestellungen.
Und du hast dann die KI genutzt, um diese Entscheidungsfindung zu produzieren, sag ich mal.
Yeah, actually, I'm developing this project, like in terms of like really development, like it's coding, like writing algorithms for almost 3.5 years. I mean, I wrote many allegories to kind of like do a surgery inside the poetry, like separate the words, like, I mean, kind of like separate the book at the beginning to separate it into different poetries and then select the poetry and doing like some sort of like algorithm to get some like information from the poetry. And then I also kind of at the point connected the AI system or connected the algorithms that I wrote to ChatGPT for this version. That was a good practice actually to kind of like using ChatGPT for the like purpose of this project actually.
Ja, also Mosten beschäftigt sich schon seit über 3 Jahren mit Algorithmen und probiert Algorithmen. Und man muss vielleicht wissen, dass KI nichts anderes sind als komplexe Algorithmen. Das hängt also zusammen. Und er schreibt eben diese Programme, um in Gedichten von Hafiz oder auch anderen zu suchen, also diese Gedichte neu zu strukturieren, Informationen rauszusuchen, und hat diese Idee eben auch für die Arbeit Fall Project benutzt und hat seine KI dann verbunden mit ChatGPT, mit dem bekannten KI-Programm, über das gerade alle sprechen, und hat ChatGPT dazu genutzt, dass nach einer gewissen Anleitung, einem Algorithmus von Mossen, diese KI eben diese Prophezeiung schreibt.
Und das auch sehr schön in Szene gesetzt. Ich erinnere mich an den Brunnen, an die Farben, an die Fische. Wunderschön.
Thank you.
Gibt es etwas bei deiner Arbeit, was dir ganz besonders viel Spaß gemacht hat?
Actually, to be honest, like the new practices that I started since last year with clay and like literally doing something with my hands, like doing these clay sculptures. Yeah, I would say like having this installation like connected to water and made by clay for me was a really, really nice practice, and really like I really enjoyed like to connect this all these like programming things like computer kind of like programming developments to something like really old or something like ancient even, let's say.
Das, was Mossen eigentlich am meisten Freude bei seiner Arbeit für den VR-Kunstpreis gemacht hat, ist, dass er seine digitale Praxis verbinden konnte mit der physischen Installation. Also, dass er wirklich diesen Brunnen gebaut hat, beziehungsweise alle Kacheln, die an diesem Brunnen sind, hat Mossen wirklich selber aus Ton geformt, gefertigt, gebrannt. Ja. Also wirklich selber hergestellt. Und auch diese ganzen Elemente dann miteinander zu verbinden, das Digitale mit dem Brunnen, wo man ja über das Tablet, was man in der Ausstellung benutzt, das Wasser aktiviert, und das dann zusammen mit diesen handgefertigten Tonkacheln, das war für ihn auf jeden Fall das Spannendste.
Und wo lag für dich die größte Herausforderung drin, wenn es denn eine gab?
Actually, like the biggest physical challenge was to create these like tiles, like 48 like unique or different tiles. But the biggest mental challenge was to implement ChatGPT to the project, because I mean, for a couple of years I was sticking to like coding everything by myself, and that was a really big challenge for me to use a kind of like a already made platform for AI. So I always believe that maybe it's better if I keep everything like local, I kind of like develop everything, like putting all these bricks on top, like make this wall by myself. But at this point I thought maybe adding ChatGPT could give some more refreshness to the project. And then, I mean, it's kind of like a beginning of this way. Maybe I will continue like doing the same in the future with other platforms.
Die größte physische Herausforderung war natürlich in der Tat die 48 Kacheln. Das sind wirklich Unikate, ja, alles Einzelstücke. Und die größte mentale Herausforderung für Mossen war aber die Implementierung von ChatGPT. Und zwar, weil Mossen es eigentlich gewohnt war, wirklich alles alleine zu machen, auch alles alleine zu programmieren. Und er wollte aber dieses Mal eben auch sich selber ein bisschen aus dieser Gleichung herausnehmen und ein bisschen frische oder was Neues integrieren natürlich in die Arbeit, und hat sich deswegen für ChatGPT entschieden. Und dieser Prozess war sehr herausfordernd, wie er sagte.
Wenn du deine Arbeit nochmal machen würdest, würdest du irgendwas anders machen?
That's a good question. Actually, I should think about it. you know, I think I'm still not that far from the project to kind of analyze it to see. But what I was thinking, maybe I'm so far happy with the physical installation. Maybe I was thinking maybe to expand the virtual space or like the kind of like a metaverse that I made to make some like a little bit more open world or a little bit like bigger area for mostly for the VR piece or mostly let's say for the virtual side of the project. But yeah, definitely like in, I'm sure as I know myself in like 2-3 months, I have many critics about that project already. I will list like 10 items. I will do that.
Ja, auf jeden Fall gute Frage, sagt Morsten. Er sollte mal darüber nachdenken. Aber jetzt ist er noch zu nah dran. Vielleicht in 2-3 Monaten kommen dann ganz viele Kritikpunkte. Aber was er ändern würde, ist gar nicht so sehr die physische Installation, mit der ist er sehr zufrieden. Aber er würde sich überlegen, die virtuelle Welt noch komplexer und noch größer zu gestalten und ja, daran vielleicht noch was zu verändern.
So, jetzt bist du gerade in Barcelona, kurz davor, deine aktuelle Arbeit auszustellen. Was sehen wir vielleicht danach von dir? Woran arbeitest du gerade?
For upcoming projects, I will have an exhibition, another for a group project in Impact Festival. I think in 2 weeks, beginning of November, I will just go there 1-2 days, quickly pass the festival. And then I'm so glad. Actually, I mean, these are really nice happening that I'm going to like exhibit. But something that I'm really excited is like a Buch Basel, which will happen next month in Basel. It's like a literature event when I will show my artwork there. And I will also show like actually the same project, fall project. But what I'm going to do is to present the actual book of Hafez. Like, but the book is just one page and I'm implementing some Arduino and digital sensors inside the book, like except of doing the pond and water installation, I will go for like a real book, but a digital version of the book. But the AI system will be the same, like all the kind of like results will be the same.
Nach der Ausstellung in Barcelona, eine große Kollaboration mit 10 verschiedenen KünstlerInnen, bereitet sich Mossen auf seine Teilnahme am Impact Festival in Utrecht vor. Und nächsten Monat ist auch die Buch Basel ein großes Event, auf dem Mossen auch Fall Project präsentieren wird, aber in ganz anderer Form, weil Fall Project ist auch ein Projekt, was Mossen schon seit Jahren begleitet und was immer wieder in verschiedenen Versionen existiert und weiterentwickelt wird. Und dort wird er ein Buch zeigen, zum ersten Mal eine neue Arbeit, das auch natürlich mit KI ausgestattet ist und mit verschiedenen digitalen Sensoren. Wir dürfen also gespannt sein.
Wow, es klingt fantastisch. Morsten, okay. Vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, neben deiner Vorbereitung in Barcelona.
Thank you so much. Yeah, thanks again for giving this time to me and also a special like thanks to Tina. I mean, such a great show, such a great event. I'm so glad of being part. Thank you.
Thank you, Morsten. Bye bye.
Thank you so thank much. You. Thank you. That was great. Thank you. Bye bye.
Ach, das war auch dann schön, das mal zu hören, ne?
Ja, immer, ja.
Immer. Tina. Time to say goodbye, der Song. Das waren sie, unsere drei Gewinner des VR-Kunstpreises der DKB in Kooperation mit CAA Berlin. Und das war's auch mit der zweiten Staffel von Virtuell Virtuos, der DKB-Podcast über VR-Kunst. Jetzt so zum Schluss, Tina, was ist denn dein Fazit von der zweiten Staffel Virtuell Virtuos und vom zweiten VR-Kunstpreis?
Ja, wenn ich zurückdenke an die Zeit, als wir angefangen haben und wir uns überlegt haben, ja, virtuelle Utopien als Thema zu nehmen, weil es natürlich ein offenes Thema ist, wenn man viel machen kann, aber auch, weil es eine Art von kritischer Reflexion mit unserer Gesellschaft beinhaltet, was uns sehr wichtig ist hier beim VR-Kunstpreis. Es war alles so offen am Anfang und jetzt auch rückblickend, auch mit dem Blick auf die Arbeiten, alle 5 Arbeiten und auch speziell auf die 3, die wir heute besprochen haben, das nochmal zu durchdenken, ist es für mich so schön zu sehen und auch so wichtig zu sehen, wie konkret diese Utopien geworden sind und wie sehr sie neue Gesellschaftsentwürfe liefern, ja, wie divers unsere Gesellschaft sein könnte, was alles möglich ist, mit neuen Technologien zu machen. Ich sage nur Ectobags, ja, ist ja gar nicht so weit weg, wenn man denkt, dass man Föten ja auch jetzt schon außerhalb des Uterus auch aufziehen kann, sehr viele Monate, und damit so offen, spielerisch, aber auch so konkret umgehen zu können für unsere Gesellschaft, fand ich persönlich sehr schön zu sehen. Und ja, eben auch, wie Technologie eben positiv genutzt wird. Ja, du kennst es ja aus den gängigen Medien, Technologie ist so oft negativ behaftet. Ja, KI übernimmt unsere Welt. Oder wenn du ins Kino schaust und dir neuen Filme siehst, wo auch immer Technologien als der Feind in einer sehr binären Welt eingesetzt werden, geht es bei uns genau um das Gegenteil, um das Nicht-Binäre und darum, wie man Technologie, 3D-Scan, 3D-Druck, Game Engines positiv nutzen kann für ein positives, empathisches und tolerantes Miteinander in unserer Gesellschaft.
Was machst du denn, Tina, jetzt ohne VR-Kunstpreis?
Ja, so Tanja, du weißt ja, nach dem VR-Kunstpreis ist vor dem VR-Kunstpreis. Ich werde weiterarbeiten an der Radiance VR-App, also für diejenigen, die es noch nicht wussten und die vielleicht auch nicht nach Berlin zur Ausstellung kommen können, was natürlich sehr schade ist, aber was natürlich vorkommen kann. Ja. Wenn ihr ein Meta-Quest-Headset, Quest 1 oder Quest 2 zu Hause habt, könnt ihr dort die Radiance VR-App draufladen und euch die 360-Grad-Video-Version der 5 VR-Experiences unserer StipendiatInnen auch zu Hause anschauen, ja, noch bis 5. November. Und ja, die meisten auch darüber hinaus übrigens. Und in der App gibt es natürlich noch viel mehr VR-Kunstwerke zu entdecken. Insgesamt sind es 35 VR-Kunstwerke, unter anderem zum Beispiel auch die 5 VR-Kunstwerke des letzten VR-Kunstpreises von Resonanz der Realitäten. Die kann man sich auch nochmal anschauen. Und ich hoffe, dass damit auch alle anderen die Zeit bis zum nächsten VR-Kunstpreis gut überbrücken können.
Falls ihr erst in der zweiten Staffel eingestiegen seid oder diese Folge die erste ist, die ihr hört, dann möchten Tina und ich euch natürlich nochmal animieren und gerne ans Herz legen. Hört euch doch die erste Staffel an, hört euch die Folgen an, die ihr noch nicht kennt. Ihr werdet wirklich spannende Einblicke in Kunstinstallationen und in das Leben von Künstlerinnen und Künstlern bekommen. Falls ihr Feedback habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an vrkunst in einem Wort @dkb.ag. Und ansonsten, liked diesen Podcast, teilt ihn, wir freuen uns.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, liebe Tanja, und vielen Dank fürs Zuhören.
DKB, das kann Bank.